Guten Morgen von meiner Seite. Da Daniel gerade in OP gegangen ist, darf ich uns die Lesung lesen. Sie steht in Matthäus 8, Vers 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, wir haben ziemlich genau vor einem Jahr, habe ich tatsächlich auch schon einmal eine Kurzpredigt gehalten über diese Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum im Rahmen unserer Online-Gottesdienste. Und da möchte ich heute nochmal drauf anknüpfen. Ein paar haben das vielleicht dann online gesehen. Und da hat man nämlich ein ganz witziges Anspiel von Miriam und Sarah Bolduan zu so einem Maler, der ein Bild gemalt hat, und wir haben dann ein echtes Bild genommen, ein klassisches Gemälde. Herbert hat das für uns, glaube ich, auch da. Genau. Und das war dieses Anspiel so, als ob der Maler sozusagen diese Erzählung aufgreift und das malt. Und da möchte ich heute nochmal anknüpfen. Was ich damals gesagt habe, was mir nämlich aufgefallen war, ist: Dieser Hauptmann, der soll da rechts sein, der von seinen beiden Soldaten eskortiert wird. So ein römischer Hauptmann, man kann den Titel genau einordnen, war, also das weiß man relativ genau, hatte das Kommando über 160 Leute und zwei waren seine persönliche Leibeskorte. Und links ist unverkennbar Jesus. Aber was mir auffiel, ist, wie irritiert die beiden Soldaten sind, oder? Dass ihr Hauptmann, den sie nur kennen, ne, als laut und kommandogebend, dass der plötzlich da vor Jesus niederfällt. Also die können es gar nicht fassen. Bricht der jetzt zusammen da oder was? Und der Maler drückt hier etwas aus, was in der Geschichte gar nicht gesagt wird. Dass nämlich der Hauptmann vor Jesus niederkniet. Und trotzdem gibt es mindestens drei Bilder sozusagen von Malern, die diese Szene so gemalt haben mit einem knienden Hauptmann. So im Laufe der Geschichte, also ich kenne sicher nicht alles, was da gibt so an Bildern, aber also da wird was ausgedrückt, was so nicht vorkommt, aber was ich glaube, was der inneren Haltung, in der der Hauptmann da zu Jesus kommt, was dem entspricht. Was sich dann deutlich macht in der Aussage des Hauptmanns: Ich bin nicht wert, dass du eingehst unter mein Dach. Was soll denn diese ja fast schon peinliche Unterwürfigkeit, habe ich damals gefragt. Also seinen Soldaten scheint das zumindest peinlich zu sein, dass ihr Chef so sich quasi klein macht. Steckt dahinter, dass er weiß, dass Juden in der Regel nicht in das Haus eines Heiden gehen? Also dass er Jesus damals zumuten würde? Vielleicht. Aber noch was anders. Obwohl er Heide ist, also wie wir es eben auch schon gehört haben, keine Beziehung hat zu dem Gott Israels, hat er etwas erkannt. Er erkennt, hier ist einer, der ist größer als ich. der ist mächtiger als ich. Und als Soldat weiß er, hier ist nicht Diskussion gefragt, sondern Befehl und Gehorsam. Aber die Macht, die er hinter Jesus am Werk sieht, der traut er zu, dass sie Befehlsgewalt auch über Krankheiten hat. Und das beeindruckt mich an dieser Geschichte, und er vertraut. Er vertraut darauf, wenn Jesus sein heilendes Wort spricht, wird er etwas geschehen. Ja? Auch wenn der Kranke jetzt gar nicht dabei ist. Wenn er also dieses unmittelbare Wirken gar nicht sieht. Ich glaube, wir ticken da oft etwas anders, oder? Wie oft habe ich das schon gehört im Laufe der letzten Jahre? Wenn Gott doch der liebe Gott ist, warum hilft er mir dann nicht? Da wird die Liebe Gottes gleichsam eingeklagt. Gott muss doch wohl. Auch in Corona-Zeiten habe ich das schon erlebt. Warum mutet uns Gott das zu? Hier aber dieser heidnische Hauptmann, er erkennt nicht nur die Macht Gottes, er anerkennt sie auch. Er anerkennt, dass Gott souverän handelt, also unabhängig von unserem Willen handelt. Ich dem es nicht ihm befehlen darf, was Gott zu tun hat, sondern mich ihm beuge. Können wir das so nachvollziehen, dass Gott sozusagen alles in der Hand hat, dass Gott der Souverän ist, auch wenn der Augenschein uns was anders sagt? Auch wenn wir nicht verstehen, warum er uns Schweres zumutet oder Schweres zulässt, können wir sagen, du bist der Herr, und können wir uns diesem Willen beugen? Können wir nicht nur es hinnehmen? Ja. Ich kann ja eh nichts ändern, sondern können wir es auch tatsächlich dabei vertrauen? Vertrauen, Gott, du hast es in der Hand. Deine Liebe gilt, auch wenn du schwere Wege uns führst. Oder müssen wir in dieser Geschichte erkennen, dass wir Gott zu oft oder zu sehr zum Erfüllungsgehilfen unserer Wünsche machen? Gott muss doch. Dass wir uns nicht falsch verstehen, wir dürfen Gott sehr wohl mit unseren Bitten in den Ohren legen. Dazu fordert Jesus ja an anderen Stellen auf. Aber es geht um die richtige Haltung. Der Hauptmann bittet ja auch für seinen Knecht. Aber er bringt zum Ausdruck, er will sich dabei der Macht Gottes beugen und vertraut darauf, so wird auch die Krankheit sich beugen, weil Gottes Wille geschieht. Aber, und so habe ich damals schon gefragt, was ist dann mit diesem, ich bin es nicht wert oder ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst, in mein Haus kommst. Das geht uns doch quer. Haben wir nicht alle eine Würde? Das steht doch schon in unserem Grundgesetz, oder? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieser Gedanke ist zutiefst christlich geprägt. Ja, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Leistung Würde hat. Wir haben die Würde, nämlich der Gotteskindschaft. Und das wird eben deutlich, ihr dürft gerne ergänzen, noch den Online-Kindergottesdienst gucken heute. Da geht es um die Taufe von Jesus. Und da wird genau ihm das zugesprochen. Du bist mein geliebter Sohn. Und das wird auch uns zugesprochen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Ja, das gilt. Soweit die ersten Gedanken. Bilder liegen draußen, aber ihr dürft auch gerne weiterhin zuhören. Aber jetzt wird es ein bisschen komplizierter, denn ich frage mal, wie passt das denn zusammen? Ja, es passt zusammen. Wir dürfen es nur nicht missverstehen. Der Wert, den ich habe, der wird mir zugesprochen und den kann ich nicht festmachen an dem, was ich leiste und tue. Ja? Das ist oft unsere Haltung. Schau mal, wer ich bin. Was ich kann, das musst du doch wohl anerkennen. So hätte der Hauptmann auch auftreten können. Das wäre wahrscheinlich seinen Soldaten vertrauter gewesen, wenn er so aufgetreten wäre. Du hör mal, ich habe Befehl über 160 Leute. Du tätest gut daran, wenn ich das tue, was ich mir wünsche. Ja. Mit dieser Haltung tritt er nicht auf, sondern eher unterwürfig. Nein, es geht nicht darum, sich selbst klein zu machen, sondern den anderen anzuerkennen. Ich glaube, ein bisschen davon täte uns gut, ein bisschen mehr davon täte uns gut, auch in unserem Miteinander. Auch gerade in dieser Zeit. Dass ich, auch wenn ich eine andere Meinung habe, ob über Corona oder anderes oder Impfen oder wie immer, die andere Meinung vielleicht nicht teilen muss und doch die Würde des anderen respektiere, weil sie eben eine nicht an seinem Verhalten oder vielleicht sogar in unseren Augen seinem Fehlverhalten hängt, sondern dass die Würde des anderen darin besteht, dass er Kind Gottes ist. Ja? Auch wenn ich einzelne Haltungen, Handlungen oder was immer anders sehe. Ja? Auch er ist ein Kind Gottes oder sie, der andere, die andere. Das führt allerdings ein bisschen vom Text weg, darum. Mehr will ich jetzt gar nicht zum Thema Corona sagen, aber ich glaube, das ist ein Weg, auf dem es tatsächlich wieder gelingt, auch das, was uns im Moment so auseinanderzubrechen droht, wieder zu gewinnen. Mindestens in unserem Miteinander, in der Gemeinde, dass es uns das gelingt und ich hoffe auch darüber hinaus. Nein, ich möchte jetzt noch daran anknüpfen, einen anderen Gedanken ausführen. Jesus nennt das Verhalten dieses Hauptmanns ein Vorbild. Aber der Hauptmann wird nicht ein Vorbild in Unterwürfigkeit, sondern in Vertrauen. In Vertrauen auf die Macht Gottes. Und dieses Vorbild ist das, was in vielem geschieht durch das Wirken Jesu. Das möchte ich mir näher anschauen mit euch. Vorbild nicht so sehr in einem moralischen Sinne, sondern im Sinne von Vorbilden, im Voraus zeigen. Das ist ein Gedanke, über den ich in den letzten Wochen nachgedacht habe. Ich habe es genannt, das prophetische Handeln Jesu. Und das möchte ich ein Stück erläutern. Propheten haben ja nicht einfach, schon damals im Alten Testament vor allem, die Zukunft vorausgesagt, sondern sie haben in Worten und Taten ausgedrückt, was Gottes Wille ist und auch was er tun will und tun wird in der Zukunft. Und da gab es manches Mal auch prophetische, nicht nur Worte, sondern auch Zeichen, Handlungen. Zum Beispiel einen zerschmetterten Krug, den der Prophet runterwirft, um deutlich zu machen, so wird Gottes Strafgericht handeln. Und so kann man aber sagen, ist das ganze Leben, so könnte man das ganze Leben von Jesus verstehen als ein prophetisches Zeichen, als ein vorausweisendes Zeichen auf das, was Gott in dieser Welt bis heute tun will. All das ist im Leben von Jesus ein Stück vorgebildet. Das beginnt schon mit der Geburt, ja? Wenn Gott in dem Kind in der Krippe in diese Welt kommt. Dann ist es das Zeichen, dass Gott so uns Menschen in unserer Menschlichkeit, auch mit mancher Armut und all dem, uns nahe sein will. Und das gilt, auch wenn das nicht mehr sichtbar ist. Und das ist ja ein Allgemeinplatz, so legen wir die Weihnachtsgeschichte ja Jahr für Jahr aus. Ne? Aber Epiphanias will das deutlich machen, diese Botschaft von Weihnachten, sie erscheint, sie strahlt aus in unserer Welt hinein, bis heute. Und es ist nicht nur, dass wir es eben so auslegen, der Gedanke ist, dass das sozusagen in den Geschichten, in dem, was Jesus tut, in dem, was Gott in Jesus tut, schon in dem Kind, dass das darin schon angelegt ist. Ja? Dass Gott also mit dem, was er tut durch Jesus, nicht nur die Menschen damals im Blick hat, sondern die Menschen bis heute, bis hin zu mir und dir im Blick hat. Ja? Und dass das, was er tut, da hinein scheint und das sozusagen vorher uns zeigt. Und das ist genauso bei der Taufe von Jesus so, die ich gerade erwähnt habe, ja, die uns eben in diesem Online-Gottesdienst beschäftigt mit der Frage, warum lässt sich Jesus taufen? Er hat das doch nicht nötig. Aber er hört nicht nur diese Bestätigung für sich, du bist mein geliebter Sohn, sondern dieser Zuspruch ist wiederum ein prophetisches Zeichen für uns. So wie er das hört, du bist mein geliebter Sohn, so dürfen wir das hören. Ja? Und die Taufe ist das äußere Zeichen dafür, du bist Gottes geliebter Sohn, du bist Gottes geliebte Tochter, an dir habe ich meine Freude. So wird jedem von uns diese Würde Gottes, diese Würde der Gotteskindschaft zugesprochen. Und sie gilt vielleicht auch gerade da und erst recht da, wo wir uns für nicht wert erachten. Und sie gilt auch für die, die wir nicht für würdig erachten. Und so könnte man das an jeder Geschichte durchbuchstabieren, aber an dieser wird es halt besonders deutlich. Noch zwei Aspekte. Zum einen, Jesus wirkt ja zunächst an seinem Volk Israel. Und er lehnt sogar ab, seinen Dienst auszuweiten. Ja, also über die Grenzen sozusagen hinauszugehen, bis auf wenige Momente, wo er die Grenzen überschreitet. Natürlich, Jesus hätte doch ein paar, der hat im Grunde nur 3 Jahre gewirkt, der hätte doch noch ein paar Jahre länger wirken können und noch so ein paar Nachbarländer mitnehmen. Da hätte er nicht mehr Erfolg gehabt, wäre das nicht eine größere Wirkung gewesen? Und wenn er sogar noch, vom Alter her wäre das ja locker möglich gewesen, ein paar Jahrzehnte gelebt hätte, dann wäre er vielleicht sogar bis Europa gekommen. Aber das wollte er gar nicht. Bis nach Amerika wäre er auch gar nicht gekommen, das war ja damals noch gar nicht entdeckt. Ne? Aber natürlich gab es das schon, aber darum sagen ja die Mormonen, er ist ja nochmal in den USA erschienen, weil das kann ja nicht sein, dass Jesus da nicht war. Ne? Und so. Nein. Diesen Weg wählt Gott eben gerade nicht. Das ist auch gar nicht nötig. Was er tut, ist ein Vorzeichen. Und er sagt ja an einer Stelle, ihr werdet größere Dinge erleben oder größere Dinge tun sogar. Wie größere Dinge als Jesus? Mindestens in der Summe. Weil er, der Auferstandene, in anderer Weise in uns wirken will, in seiner Kraft. Darum wird es größer, weil er nicht als Einzelner, der eben mal ein paar Leuten und mal sogar ein paar Tausend begegnet, aber letztlich, wenn er durch die einzelnen Menschen handelt, und so ist er als der Auferstandene durch seine Kinder hindurch, hat er Großes gewirkt. Eben, dass Millionen und Milliarden Menschen ihn entdeckt haben. Weil er in uns wirkt in seiner Kraft und so durch viele handeln kann und will, auch durch uns. So kann Gott dasselbe tun, was er in Jesus sichtbar tut, in vielfacher Weise unsichtbar tun. Seine Liebe ausbreiten, den Menschen stärken, zur Seite stehen. Und diese Geschichte ist gewissermaßen der Vorgeschmack, oder? Dieser heidnische Hauptmann sucht die Nähe und Hilfe Gottes. Und Jesus macht deutlich, so wie er Vertrauen findet, Vertrauen setzt auf Jesus und Hilfe findet, so werden viele kommen, so sagt er auch in unserem Wochenspruch gerade, so werden viele kommen von Osten und Westen, von Nord und Süden und Hilfe finden und Gott finden und Teil seines Reiches werden, Teil seiner Bewegung. Und manch einer, der sich seiner Sache und seiner Überzeugung zu sicher ist, wird heulen und Zähneklappern erleben. Und der zweite und letzte Gedanke, Jesus handelt zeichenhaft in seinen Wundern. Das Lied hat super gepasst, was wir gerade gehört haben und gesungen haben. Er handelt zeichenhaft in seinen Wundern. Und Jesus nimmt dabei ja manchmal sogar Hilfsmittel. Ne? Da macht er so einen Brei, den er auf Augen streut, macht. Dann ist oft das die Hand, durch die er segnend heilend wirkt. Aber er macht an mehreren Stellen deutlich, das ist nicht der Punkt. Ich bin recht sicher, dass er im Grunde diese Hilfsmittel vor allem darum einsetzt, weil es dann leichter wird, ihm zu glauben anscheinend. Ja, so als sozusagen, damit es optisch sichtbarer wird. Aber er macht in mehreren Stellen deutlich, das ist nicht der Punkt, sondern wenn er sagt zum Beispiel, dein Glaube hat dir geholfen. Gottes wunderbares, heilendes Handeln ist nicht unbedingt sichtbar. Und auch das ein Vorzeichen. Weil Gott auch ohne sichtbare Zeichen handeln kann. Und gerade in dieser Geschichte wird das deutlich. Der Hauptmann traut Jesus zu, dass er ohne irgendwo hinzukommen und diesen Knecht zu berühren oder auch nur zu sehen, dass er auch ohne all das an seinem Knecht handeln kann. Sprich nur ein Wort. So wie ich Befehle erteile, so hast du die Macht über Krankheit. Sprich nur ein Wort. Und das stimmt. Sein Wirken, Gottes Wirken, ist nicht an Zeit und Raum gebunden. Und so weist dieses darauf hin, dass der Auferstandene in dieser Welt unsichtbar wirkt und auch heute noch unter uns wirkt. Und sogar noch mehr. Und das war das nämlich das Vertrauen des Hauptmanns, dass Jesus wirkt, auch wenn er nicht sieht, dass irgendwas geschieht. Er musste darauf vertrauen zurückkehren und dann erfahren, ja, sein Knecht ist gesund geworden zu dieser Stunde. Und er konnte so vertrauen. Und so dürfen und sollen wir vertrauen, dass Gott auch da wirkt, wo wir nichts sehen. Dass Gott selbst da wirkt, wo wir kein sichtbares Wunder sehen. Dass Gott selbst da auf wunderbare Weise wirkt, wo kein Wunder geschieht, aber Menschen die Kraft und Geduld und die Liebe haben, miteinander umzugehen und eine schwere Zeit durchzustehen. Dass Gott auch in dem wirken will, wo wir an unsere Grenze kommen, an die Grenze unserer Kraft, an die Grenze unserer Weisheit. Und darum ist das tatsächlich die angemessene Haltung. Anzuerkennen, da ist eine Macht, die ich nicht verstehe immer. Darum können wir manchmal nur auf die Knie fallen und sagen, ich verstehe es nicht, aber ich möchte vertrauen, dass du da bist. Oder eben sagen, Herr, ich bin nicht wert, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, und so wird meine Seele gesund.